Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Der wunderbare Jacko Gardner mit Find Yourself bei den Profis, dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle wieder da sind. Ich habe nachgezählt, fehlt wirklich keiner. Danke fürs Zuhören. So, nun stellen wir uns mal vor, wie das ist. Ich gehe morgens zur Arbeit und habe eine Dienstreise vor. Ja, 8 Tage soll die dauern. Was ist mein Job? Ich teste ein Raumschiff für Boeing und dann verabschiede ich mich von der Familie und sage so, tschüss Leute, ich bin in 8 Tagen wieder zurück, drückt die Daumen, dass alles gut geht. Das war vor 100 Tagen. Ja, und jetzt ist das Raumschiff zurückgekehrt von der Internationalen Raumstation, aber an Bord sind die beiden nicht, die damit hochgeflogen sind. Butch und Sunny, die müssen immer noch oben warten. Und wir fragen einfach mal nach, wie kann das sein und vor allen Dingen, wie fühlt sich das an, wenn man eigentlich geplant hat, nur 8 Tage im All zu bleiben und auf einmal werden 100 Tage daraus und so, wie es sich jetzt anhört, noch mehrere Monate. Was machen die da oben eigentlich die ganze Zeit? Und wir fragen das nicht irgendwen, sondern jemanden, der die Einsamkeit im All sehr gut kennt, Reinhold Ewald, der deutsche Astronaut, wird bei uns sein, hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Da gibt es heute zu gewinnen ein Buch namens Bushcraft Essentials, Überleben in der Wildnis, das Grundlagenbuch von Dave Canterbury. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scanner-Spiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Aus dem Jahr 1978 vom Album Easter, Patti Smith und Because the Night. Guten Morgen, Steffen.
Guten Morgen, Stefan.
Jetzt haben wir uns wieder, das finde ich schön. Ich muss für allen anderen nochmal erklären, wir haben letzte Woche ein kleines Problem gehabt mit unserer Telefonanlage und ich habe allen, die damals aus Versehen sozusagen aus der Leitung geflogen sind, versprochen, ihr kommt diesmal dran. Steffen aus Jena ist einer davon. Steffen, wir halten unser Wort, oder?
Ja, super, da freue ich mich. Ja, obwohl ich sehr aufgeregt bin.
Ja, vor allen Dingen musst du ja auch erstmal Zeit für uns haben. Das halte ich ja auch gar nicht für selbstverständlich, dass du jeden Morgen um die Uhrzeit da bist. Aber danke dafür natürlich. Und ja, klar, du hast es nicht leichter, denn wir haben natürlich die Fragen nicht einfacher gemacht. Und als derjenige, der als Erster anfängt hier, musst du über 3 Fragen hinwegkommen, bevor es überhaupt das Buch gibt. Ne? Das weißt du.
Okay, ja, das weiß ich, klar.
Und die Fragen sind auch nicht, ja?
Aber es ist letztendlich ist es der Spaß an sich, ob das Buch wird oder nicht.
Mhm. Mal schauen. Wer hat denn in Jena eigentlich die Wahlen gewonnen?
Es ist eine hohe Depression in Thüringen insgesamt. In Jena ist noch so eine linksorientierte Hochburg. Mhm. Bin ich sehr froh. Aber es ist bitter.
Es ist bitter, sagst du. Mhm. Ja, Brandenburg steht es noch bevor. Mal gucken, wie es dann hier aussieht. Steffen, Frage Nummer 1 kommt hier. Toi, toi, toi.
Die Liebe zu Haustieren ist die stärkste Liebe. Tiere sind einfach die besseren Freunde des Menschen. Zumindest hört man das viele Haustierhalterinnen und Halter sagen. Dass an dem Spruch wirklich etwas dran ist, haben Forschende der Aalto University in Finnland herausgefunden. Genauer gesagt untersuchten sie, welche unterschiedlichen Arten von Liebe es gibt. Also zum Beispiel die Liebe zum Kind, dem Partner oder eben dem Haustier. Dafür wurden den 55 Probanden während eines MRT-Scans verschiedene Geschichten über die Liebe erzählt. Das Spannende? Die größte Gehirnaktivität in Sachen Liebe zeigte sich, wenn über Haustiere gesprochen wurde. Und das sowohl bei Menschen, die Haustiere haben, als auch bei denen, die keine haben. Für die Forschenden ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Liebe zur treuen Fellnase stärker ist, als jede andere menschliche Beziehung es hier sein könnte.
Liebe, ja. Glaube, Hoffnung, diese 3, Steffen. Ja, Kinder, ne, die geliebte Frau, der geliebte Mann oder Haustiere, all das kann man lieben. Wir sagen, die Liebe zu den Haustieren ist die stärkste Liebe.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es die aktuell hochkochende ist, weil man halt Haustiere hat oder man jetzt die Katze rumlaufen sieht. Aber wenn es wirklich ein Gehirnscan war und man... Könnte ich mir vorstellen, dass es für Kinder höher ist oder für enge Verwandte, als ich sage, nein, das ist nicht richtig.
Ja, lieber Steffen, du hast das Wort, das ist gerade so in so einem Funkloch weggefallen. Du hast schon gesagt, du kannst dir vorstellen, dass es für Kinder höher ist, ne?
Ja, genau. Ja.
Und damit hast du natürlich auch recht. Ja, klar. Ich meine, hallo, natürlich, wir lieben unsere Katzen und Hunde und unsere Fische und ich weiß nicht was alles, aber die Liebe zu den Kindern erzeugt die intensivste Gehirnaktivität, dicht gefolgt von der romantischen Liebe. In der Studie wurde sich bei dem Punkt Haustiere übrigens nur auf Hunde und Katzen bezogen. Da waren Haustierbesitzer dabei und da ging es um so Geschichten wie, du stehst im Park und spielst mit deinem Hund, du wirfst das Stöckchen, der Hund rennt los und apportiert es, danach wedelt er freudig mit dem Schwanz. Du liebst deinen Hund, da haben sie sowas rausgefunden, aber bei Kindern war die Reaktion immer größer. Steffen, richtig gedacht. Frage Nummer 2 kommt hier.
Unser Gehirn erstellt Backups von Erinnerungen. Na, können Sie sich noch an Ihre letzte Mahlzeit erinnern? Oder wie Sie letztes Jahr Weihnachten verbracht haben? Wenn ja, liegt das an Ihren Erinnerungen. Wenn nicht, liegt das auch an Ihren Erinnerungen. Denn unser Gehirn speichert diese in mindestens 3 Kopien ab, wie ein Forschungsteam der Universität Basel entdeckt hat. Genauer gesagt sind für unsere Erinnerungen Neuronen im Hippocampus zuständig. Dabei kommt es darauf an, wann sich diese Neuronen gebildet haben. Früh entstandene Neuronen speichern Ereignisse langfristig ab. Trotzdem können wir anfangs nicht auf diese Gedächtniskopie zurückgreifen. Spät entstandene Neuronen hingegen lassen uns sehr schnell die Erinnerung abrufen, verblassen aber mit der Zeit. Die mittelalten Neuronen sorgen für eine konstante Erinnerung.
Also ich finde ja unser Gehirn so faszinierend, was das schafft. Nach Schlaganfall, nach all solchen Sachen.
Irre, ne? Ja.
Wahnsinn, ich könnte mir das gut vorstellen.
Dann speichern wir das mal als richtig ab, richtig?
Ja, richtig.
Ist auch richtig. Wer die Studie nochmal nachlesen will im Original, die ist bei Science erschienen, also einem der renommierten Wissenschafts-Illustrierten, hätte ich fast gesagt, Magazine der Welt. Die Studie heißt Divergent Recruitment of Developmentally Defined Neuronal Ensemble Supports Memory Dynamics. Oh, meine Güte. Also das ist schon schwierig, aber egal, vielleicht haben Sie sich's gemerkt. Steffen, wichtig ist, du bist weiter. Hier kommt Frage Nummer 3.
Forellenbarsche paaren sich mehr, wenn in ihrem Gebiet viel gefischt wird. Angst haben, erwischt zu werden, hat unter Forellenbarschen eine ganz neue Bedeutung. Wie Forschende aus England und Indien jetzt zeigen, die Fische sind in puncto Fortpflanzung am aktivsten, wenn in ihrem Gebiet viel gefischt wird. Heißt, fortpflanzen mit dem gewissen Nervenkitzel. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, haben die Forschenden Forellenbarsche im Indischen Ozean näher untersucht. Besonders dort, wo viele Fischer mit dem Boot angeln oder während einem Tauchgang jagen, ist die Zahl der Forellenbarsche, die sich paaren, am höchsten. In Gebieten, in denen die Fische weniger gefährdet sind, hält sich die Paarungswilligkeit eher in Grenzen.
Spannende Frage.
Spannende Frage, ja.
Ich tauche selber und ich denke, wir tauchen immer in Gebieten, wo viel Fisch ist. Deshalb würde das prinzipiell erstmal Sinn ergeben. Aber ich glaube es nicht, weil die Fische hauen auch ab. Und also ich glaube nicht, dass der Nervenkitzel die zu einem höheren Paarungsverhalten anregt.
Ja, also ich frage mich auch, wie die Redaktion auf sowas gekommen ist. Und es gibt ja wahrscheinlich bei Menschen gibt es durchaus welche, die sagen, sie finden das spannend, ja, so ein bisschen kinky halt. Mhm. Aber bei Forellenbarschen ist das nicht der Fall und du hast wieder recht. Ja, nicht nur durch die Fischerei gehen die Fischpopulationen zurück, sondern auch dadurch, dass viele männliche Forellenbarsche aus den Jagdgebieten der Menschen fliehen. Die meisten kehren noch nicht wieder zurück. Besonders problematisch, der Dunkelflossenforellenbarsch wird jetzt schon von der Weltnaturschutzunion als gefährdet eingestuft. Steffen, was siehst du denn für Fische beim Tauchen? Wo tauchst du für gewöhnlich?
Also wenig exotisch. Mein Lieblingstauchgebiet ist eine kleine Insel namens Giglio. Das ist da, wo der bekloppte Seekapitän die Sphäre aufbaut.
Ah, okay. Italien.
Genau. Mhm. Sorry, ja. Ja. Italien. Da habe ich tauchen gelernt, 93 und während des Studiums. Und das ist einfach toll. Da sind viele Erinnerungen.
Du hast ein tolles Buch gewonnen, was erstmal auf den ersten Blick wenig zu tun hat mit Wissenschaft. Das heißt Bushcraft Essentials, Überleben in der Wildnis, das Grundlagenbuch. Dave Canterbury, erschien im Anaconda Verlag. 205 Seiten, da lernt man halt, was man braucht, wenn man wirklich mal einfach ohne jedes Hilfsmittel draußen in der Wildnis unterwegs sein und überleben möchte. Das gehört jetzt dir, es sei denn, du traust dich noch. Und ich kann es dir wieder abluchsen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Steffen, das ist jetzt natürlich wirklich das letzte Mal rausgeflogen aus der Leitung, diesmal wieder angerufen worden von Radio 1. Jetzt hast du es geschafft bis zum Buch und jetzt dieses Angebot. Hörst du auf und nimmst das Buch oder setzt du das Buch aufs Spiel und hast am Ende alles verloren oder Buch plus Abo?
Da ich mit Stefan telefoniere und nicht mit Günther und es 1 Million Euro geht, ich würde gern zocken.
Also, okay. Ja. Ja, Günther hat ja auch gerade sein Jubiläum gefeiert, haben wir gehört. 25 Jahre. Ne?
Ja. Mhm.
Steffen, geht los. Achtung, wir drücken die Daumen. Die vierte Frage. Trommelwirbel.
Dungeons & Dragons kann das Selbstwertgefühl von Autisten stärken. Bei Pen-and-Paper-Spielen wie Dungeons & Dragons tauchen die Spieler in eine Fantasiewelt ein und verkörpern dort unterschiedliche Charaktere. Sie können beim Rollenspiel ihrer Fantasie völlig freien Lauf lassen und so ihre Emotionen ausdrücken. Diese Freiheit lässt Spiel und reales Leben ineinander verschwimmen. Und genau das soll laut Forschenden aus Großbritannien für Menschen mit Autismus von Vorteil sein. Das Rollenspiel bietet ihnen einen sicheren Raum, in dem sie sich einfacher an sozialen Interaktionen beteiligen können. Für viele ist das nämlich im echten Leben eine Herausforderung. Die Forschenden stellten zudem fest, durch die Rollenspiele ist es vielen Menschen mit Autismus leichter gefallen, ihre eigene Lebensgeschichte durch die Abenteuer der Charaktere neu zu schreiben. Das wiederum hat für ein besseres Selbstwertgefühl gesorgt.
Ganz Berlin und Brandenburg und natürlich auch Thüringen und Sachsen hängt jetzt an deinen Lippen, lieber Steffen. Wir sagen, Dungeons & Dragons und andere Spiele können das Selbstwertgefühl von Autisten stärken.
Ja, ich sag mal, ich könnte es mir vorstellen, dass das für eine Reihe von Autisten zutrifft, ja.
Es ist ganz schön still geworden.
Ja, hast du gehört? Ich habe was gesagt.
Ne? Also, ich habe es gehört, ja, ich habe es gehört. Okay. Ich wollte nur sagen, es ist ganz schön still geworden, weil alle warten jetzt auf den Jubel, weil du hast wieder recht. Steffen, wunderbar. Dann sage ich, das hat sich doch gelohnt, oder?
Absolut. Also, toll. Ne? Ja, ich freue mich.
Ja, Jena ist so eine kluge Insel, die, da sage ich erstmal herzliche Grüße nach Jena, Steffen. Danke, dass du mitgespielt hast. Ne? Ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Nein.
Und Radio 1 wünscht dir ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank, ciao.
Die ganze Woche haben uns sehr schlaue Menschen versucht zu erklären, warum in Thüringen und Sachsen knapp jeder Dritte eine rechtsextremistische Partei gewählt hat. Ich habe sehr viele dieser Kommentare gehört und gelesen, von Küppersbus bis Fleischhauer, jetzt auch den aktuellen Leitartikel von Melanie Ammann im aktuellen Spiegel. Ich bin immer noch ratlos. Besonders stark sind die Rechtsextremisten offenbar bei ganz jungen Wählern. Wie kommt das? Vielleicht steht ja in der Studie namens Feuerwehr, die Demokratie, eine Antwort drin. Ich frage das den Autor, Feuerwehr der Demokratie, politische Bildung als Unterrichtsfach. So heißt die Studie. Der Autor ist der Sozialwissenschaftler Dr. Norbert Senzig vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Herr Senzig, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben sich angeschaut, wie viele Stunden Schüler Politikunterricht hatten an den Schulen in den letzten Jahrzehnten. Also bei mir ist ja auch schon eine Weile her, bei mir hieß das noch Gemeinschaftsunterricht. Aber was wollten Sie damit rausfinden?
Genau, also ich bin da nicht alleine gewesen, sondern das waren auch meine Kollegin Ulrike Mehnert und Marcel Helbig, die sich das angeschaut haben. Und der Zugang entstand vor allem dadurch, dass wir natürlich zum einen die Bestrebungen oder die Entwicklung in den letzten Jahren beobachtet haben, die immer mehr einen Rechtsruck auch in Teilen in Deutschland angedeutet haben und gleichzeitig eine fachdidaktische Diskussion, dass man sehr stark auch in der Geschichte der Bundesrepublik, der politischen Bildung immer wieder so eine Art Feuerwehrfunktion der Demokratie zugeschrieben hat, in dem Moment, wo es gesellschaftliche Krisen gab.
Mhm. Wie lautete denn Ihre These? Was haben Sie gehofft oder geglaubt, rauszufinden damit?
Also als wir uns natürlich dem Thema genähert haben, also ganz allgemein, wir kommen nicht aus der Fachdidaktik, sondern sind Sozialwissenschaftler, haben wir natürlich auch schon angenommen, dass hoffentlich positive Wirkung auch von dem Fach der politischen Bildung ausgehen kann. Und dann mussten wir leider feststellen, dass zumindest für Deutschland die Forschungslage da noch sehr übersichtlich ist und haben dann auch ins Ausland geschaut. Und wenn man da zumindest auf die positiven Effekte schaut, finden sich Hinweise, aber vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus eher sozial benachteiligten Familien. Aber einen allgemeinen positiven Effekt von politischer Bildung aufs spätere Wahlverhalten zum Beispiel oder für politische Einstellung im demokratischen Sinne konnten wir da erst mal jetzt allgemein nicht feststellen.
Wie nennen Sie denn einen positiven Effekt aufs spätere Wahlverhalten? Das würden ja Wähler der AfD und der Grünen ganz unterschiedlich definieren, was da das Positive ist.
Da haben Sie natürlich recht. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch nochmal die AfD-Wahlprogramme oder auch von den verschiedenen Parteien angeschaut und gerade nochmal mit Blick auf politische Bildung. Und im Grunde stehen da ähnliche Sachen, der Erziehung zur Mündigkeit zum Beispiel, also dass man kritisch sich mit tagespolitischen Themen auseinandersetzen kann, sie abwägen kann, sie einordnen kann und sie sozusagen auch proaktiv nachher vertreten kann, zum Beispiel bei Demonstrationen, auch persönlich in Diskussionen im Freundeskreis, in Familie, aber natürlich auch bei Wahlen.
Das deutet ja jetzt noch nicht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hin, ne? Also wenn ich aufgeklärt werde in dem Sinne, kann das sowohl die eine Seite als auch die andere Seite für sich verbuchen.
Das ist richtig.
Für uns interessant sind ja auch die Ergebnisse vor allen Dingen nach 1990 natürlich, nach der Wiedervereinigung. Sehen Sie denn da einen konkreten Zusammenhang zwischen Politikunterricht und Wahlergebnissen? Lässt sich da irgendwas nachweisen?
Also wir haben uns anhand ganz konkret nochmal mit den Stundentafeln aller Bundesländer angeschaut, wie viele Stunden der politischen Bildung sind eigentlich jetzt vorgesehen. Also das ist erstmal nur der zeitliche Rahmen und haben das unter anderem auch ins Verhältnis gesetzt mit den Parteienkonstellationen in den Landesregierungen und konnten feststellen, über die Zeit und explizit bis Ende der 90er Jahre, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen der parteipolitischen Zusammensetzung der Landesregierung und wie viel politische Bildung tatsächlich auch stattfindet in den Ländern, die immer unterschiedlich auch heißt, Sozialkunde, mal Gemeinschaftskunde. Und konkret war eine SPD in der Landesregierung beteiligt, war mehr Unterrichtszeit in der politischen Bildung vorgesehen, war eine CDU-Regierung mit involviert, beziehungsweise eher alleinig dann auch verantwortlich, gab es weniger Stunden in der politischen Bildung.
Was würden Sie vermuten, was passiert, wenn die AfD an der Regierung beteiligt wäre?
Ach, das ist eine relativ schwierige Frage, die aktuell aus meiner Sicht so noch nicht zu beantworten ist. Natürlich können Sie auch direkt, das zeigen einige juristische Gutachten, auch Einfluss nehmen, wenn Sie zum Beispiel im Kultusministerium, beziehungsweise das Kultusministerium verantworten, dass Sie über Rechtsverordnungen, über Lehrpläne und auch natürlich die Stundentafeln auch Eingriff nehmen können. Also es ist zu vermuten, dass mitunter die Stundenanzahl für politische Bildung entweder sinkt oder halt auch sie vor allem, und das ist eher vielleicht die knifflige Frage, direkt Einfluss nehmen auf Inhalte der politischen Bildung.
Nun gehen Sie ja automatisch davon aus, wenn ich es richtig verstehe, dass Politikunterricht an Schulen immer prodemokratisch ist und aufklärt. Aber was man so hört von ehemaligen Schülern, von sagen wir mal Björn Höcke, dem Geschichtslehrer, soll das eher das Gegenteil gewesen sein. Also bringt der rein statistische Blick auf die Stundenzahlen im Politikunterricht eher wenig? Bräuchte man nicht vielmehr eine stärker qualitative Studie?
Ja, definitiv. Was aber tatsächlich auch schwer durchzuführen ist, weil man jetzt zumindest über die Zeit, über alle Bundesländer sich dezidiert auch die Lehrpläne anschauen müsste. Also in welche Richtung gehen eigentlich bestimmte vorgesehene Inhalte? Und das ist ja natürlich erstmal nur die eine Seite. Das sind die Vorgaben. Wie es nachher tatsächlich im Unterricht umgesetzt wird, das ist natürlich die andere Frage. Aber Sie haben natürlich dann einen Punkt, also die reine Quantität, zumindest deuten jetzt auch die Ergebnisse aus dem Ausland darauf hin, ist nicht so entscheidend, wie tatsächlich die Ausgestaltung, die Qualität im Unterricht. Also mit welchen Themen setzt man sich auseinander, auf welche Art und Weise und wie kontrovers werden sie auch diskutiert im Rahmen des Grundgesetzes.
Das ist ganz wichtig. Das sagt der Autor der Studie Feuerwehr der Demokratie, politische Bildung als Unterrichtsfach, der Sozialwissenschaftler Dr. Norbert Senzig vom Leibniz-Institut für Bildungsverlauf. Herr Senzig, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen.
Ein schönes Wochenende. Umweltzonen sind ein Ärgernis für Autofahrer, für manche zumindest. Auf breiten Straßen der Umwelt zuliebe Tempo 30 fahren, das macht nicht jeden glücklich. Auch, dass man nicht mit seinem alten Diesel in jede Umweltzone reinfahren darf, das finden Autofahrer nicht unbedingt gut. Aber der Vorteil, die Feinstaubkonzentration sinkt und das hat angeblich auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Anwohner. Da frage ich mal lieber nach beim Umweltökonom Johannes Brehm vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, der das behauptet. Herr Brehm, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Interessante Studie, Low Depression Zones, the Effect of Driving Restrictions on Air Pollution and Mental Health. Also Feinstaub, weniger Feinstaub führt zu weniger Depressionen. Wie kommen Sie auf diese Gleichung?
Insgesamt, genau. Also der Grund für unsere Forschung war, dass eben aufgrund der hohen Luftverschmutzung in deutschen Innenstädten Umweltzonen eingeführt worden sind.
Sprechen Sie direkt ins Telefon, muss ich fragen, weil es klingt ein bisschen muffig hier gerade.
Ist es jetzt besser?
Viel
ich habe eigentlich ein Mikrofon.
Okay. Ja, so ist besser.
Mhm. Alles klar.
Also Feinstaub, weniger Feinstaub zu weniger Depressionen. Wie kommt's? Wie kommen Sie drauf?
Richtig, genau. Es gibt bereits in der medizinischen Fachliteratur einen plausiblen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und psychischen Erkrankungen. Und der Wirkungsmechanismus hier ist, dass Luftverschmutzung Entzündung und oxidativen Stress im menschlichen Körper hervorrufen. Und dies äußert sich unter anderem in Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, was bereits hinlänglich bestätigt wurde in der ökonomischen und medizinischen Literatur. Aber wir haben dann eben herausgefunden, dass ähnliche Entzündungsprozesse auch bei der Entwicklung mentaler Erkrankungen eine Rolle spielen.
Also
so kam eben die Idee auf.
Also ich bin jetzt kein Mediziner. Depressionen sind also eigentlich eine Entzündungsreaktion des Körpers?
Unter anderem, ja, richtig. Es kommt eben durch oxidativen Stress im Körper, kommt es zu einem Ungleichgewicht der Moleküle. Und diese Entzündungen können sich dann eben in depressiven Symptomen äußern.
Mhm. Also wenn Sie rausfinden wollten, ob weniger Feinstaub zu einem Umsatzrückgang bei Autowaschanlagen führt oder zu besseren Ernten, da wäre ich sofort bei Ihnen. Aber zwischen Feinstaub und Depressionen, da bin ich doch eher kritisch. Wie haben Sie jetzt versucht, diesen Nachweis zu führen?
Richtig, also unsere Studie basiert auf administrativen Krankenkassendaten von etwa 9 Millionen deutschen Versicherten. Diese werten wir anonymisiert aus und dann spielen wir da Luftverschmutzungsdaten heran und so kleinräumige sozioökonomische Charakteristika. Und unser Studienansatz ist, oder was eben der Unterschied ist zur medizinischen Fachliteratur ist, dass wir eine Methode anwenden, mit der wir den kausalen Zusammenhang von Luftverschmutzung auf Depressionen auswerten können. Und dieser Ansatz heißt Differenz von Differenzen-Ansatz. Und hierbei werden grundsätzlich zwei Gruppen verglichen. Zum einen die Behandlungsgruppe und die Kontrollgruppe. In unserem Fall ist die Behandlungsgruppe die Städte, die Umweltzonen eingeführt haben. Und die Kontrollgruppe sind ähnliche Großstädte mit ähnlichen sozioökonomischen Charakteristika und Verschmutzungsleveln, die eben keine Umweltzone eingeführt haben.
Gut, also ich stelle mir das so vor, man nimmt also die Feinstaubbelastung vor Einführung von Umweltzonen, schaut nach, wie stark ist die Belastung gesunken. Ja, das sind
richtig.
Ungefähr 10% beim Feinstaub, das weiß man. So, ja. gar nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte. Und dann schaut man nach, sinkt die Zahl der Depressionen um den gleichen Wert, oder?
Nicht genau um den gleichen Wert, aber genau führt die Einführung der Umweltzonen dazu, dass relativ zu einem Counterfactual, zu einer Kontrollgruppe, die Anzahl der Depressionen verändert.
Also und dann finden Sie raus, die Zahl der diagnostizierten Depressionen ist in dieser Zeit ebenfalls gesunken, dort wo Umweltzonen existieren, und zwar um 3,5%. Aber nochmal die Frage, warum sollte beides zusammenhängen?
Also der Hauptgrundsatz ist eben basierend auf der medizinischen Literatur und dann schließen wir verschiedene Wirkungsmechanismen aus, was unterschiedliche Erklärungsmechanismen sein könnten. Zum Beispiel könnte auch die Verringerung von Lärm eine Rolle spielen. Mhm. Dies können wir kontrollieren. Wir kontrollieren für Wetter und andere sozioökonomische Faktoren und so versuchen wir den direkten kausalen Effekt zu identifizieren.
Also Sie könnten zum Beispiel auch sagen, wenn ich mal davon ausgehe, unsere Psyche hat keinen Feinstaubdetektor, die merkt sich aber vielleicht, dass der Verkehr in der Stadt verlangsamt ist und der Lärm nachlässt, wodurch ein Angstfaktor kleiner wird. Das wäre auch eine plausible Erklärung, oder?
Genau, das wäre eine plausible Erklärung und das versuchen wir eben mit verschiedenen Methoden, indem wir den Effekt von großen Straßen
Vergleiche mit denen von kleinen Straßen eben rauszurechnen, was der Effekt der Lärmbelastung ist.
So, wer das genau nochmal nachlesen möchte, sollte das tun. Erschienen ist dieses Arbeitspapier in den Ruhr Economic Papers. Ne? Ist das online zu kriegen? Ja, ne?
Das ist online zu kriegen, ja, richtig.
Nur auf Englisch aber, und das werden Sie schon lesen können. Und durchgeführt hat diese Studie der Umweltökonom Johannes Brehm vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, herzlichen Dank für die kritischen Nachfragen.
Wir freuen uns. Tschüss, schönes Wochenende.
Schönes Wochenende Ihnen. Ciao. Ciao.
Wenn Sie regelmäßig die Profis hören, und da gehe ich mal einfach von aus, dann wissen Sie bereits, dass ich jede Menge Haustiere habe bei mir auf dem Balkon, weil ich Hummelpflanzen in die Blumenkästen setze. Vor allem Duftnesseln und Strauchbasilikum, die blühen am längsten und die Hummeln lieben das. Bei mir ist mehr Flugverkehr als am BER. Bislang hatte ich das Gefühl, dieser Turbosommer mit den vielen Tagen über 30 Grad, das können die Hummeln ganz gut ab, obwohl sie ja diesen dicken Winterpelz tragen. Man muss ihnen nur auch ab und zu was zu trinken hinstellen, dann läuft das. Aber jetzt lese ich in einer neuen Studie, die Hitze raubt den Hummeln den Geruchssinn. Rausgefunden hat das die Biologin und Insektenökologin Dr. Sabine Noten von der Uni Würzburg. Frau Noten, guten Morgen.
Guten Morgen.
Zunächst mal, haben Hummeln eine Nase?
Nein, Hummeln haben keine Nase. Hummeln, wie auch andere Insekten, riechen mit den Fühlern. Das sind die sogenannten Antennen.
Mhm. Wofür brauchen Hummeln den Geruchssinn? Ich habe immer gedacht, sie suchen ihre Pflanzen, wo sie ihre Nahrung finden, nach Farbe aus. Also blaue Blüten zum Beispiel sind sehr beliebt.
Das ist auch wahr. Also im Prinzip verwenden Hummeln bei der Futtersuche den Geruchssinn und den Sehsinn gleichzeitig. Sie nutzen den Geruchssinn, um die Blütenansammlungen zu lokalisieren in einer bestimmten Gegend und verwenden dann beide Sinne gleichzeitig, um die richtige Blüte zu finden.
Was heißt das, die richtige Blüte zu finden? Wie hilft Ihnen der Geruchssinn dabei?
Der Geruchssinn hilft dabei, wie die Blüte, wie viel Nektar und Pollen diese Blüte dann noch hat.
Das kann sie riechen?
Ja, und ob jemand anders schon da war, ob diese Blüte im Prinzip voll oder leer ist.
Ah, interessant.
Das können die Hummeln und auch andere Bestäuber riechen.
Mhm. Aber dass die Hitze den Geruchssinn der Hummeln verschlechtern sollte, warum sollte das so sein? Wo ist da der Zusammenhang?
Den Zusammenhang haben wir versucht herauszufinden, indem wir Hummeln im Labor gehalten haben und dann eben bei 3 Stunden bei 40 Grad gehalten haben. Man muss sich vorstellen, dass auf den Antennen sich Sensoren befinden, die die Geruchsmoleküle wahrnehmen und diese Informationen in Form von elektrischen Signalen an das Gehirn weitergeben. Und wir haben dann gemessen, wie stark diese elektrischen Signale sind und ob diese vermindert sind nach der Einwirkung von der starken Hitze.
Warum haben Sie das gemessen? Hatten Sie irgendwie eine Ahnung, das könnte so sein, dass die Hitze sich negativ auswirkt auf den Geruchssinn?
Ja, also wir haben natürlich geschaut, es gibt unheimlich viele Studien, die schon besagen, dass Klimawandel und auch Hitzewellen sich auf Bestäuber generell auswirken. Und wir wollten einfach wissen, nicht nur, dass es einen Effekt gibt, sondern was für ein Effekt das genau sein könnte. Und dabei haben wir uns praktisch dann diese Physiologie angeschaut und diese Experimente durchzuführen, um eine etwas spezifischere Antwort zu bekommen, auf was dann eigentlich passieren kann.
Wie groß ist der Effekt?
Oh, der Effekt ist eigentlich erstaunlich groß. Wir haben herausgefunden, dass bei Arbeiterinnen zum Beispiel, die dafür da sind, die Kolonie zu versorgen mit Futter, der Effekt bis zu 80% stark sein kann. Das heißt, sie verlieren bis zu 80% ihres Geruchssinns nach der heißen Temperatur.
Was hat das für Folgen auf das Leben der Hummeln?
Man muss sich das so vorstellen, dass die Arbeiterinnen dafür da sind, die Kolonie und auch den Nachwuchs zu versorgen mit Energie. Und wenn die Hummeln weniger Nahrung finden wegen dem verminderten Geruchssinn, können sie auch weniger Futter in die Kolonie zurückbringen. Und dann kriegen wir Folgeeffekte, dass die Kolonien dann zum Beispiel weniger Nahrung bekommen und der Nachwuchs kleiner ist oder stirbt.
Oder sie brauchen länger dafür oder sie stecken ihre kleinen Rüssel öfter in Blüten rein, wo schon vorher jemand anders war, weil sie das nicht riechen konnten?
Genau. Das kann natürlich auch passieren. Und ich denke mal, Folgeexperimente, die sich dieses Verhalten etwas genauer angucken, sind eigentlich dann der nächste Schritt. Und das haben wir auch schon im Plan.
Nun ist die Natur ja erfinderisch. Glauben Sie, die Hummeln können sich anpassen an die steigenden Temperaturen in der Klimakrise, indem sie, weiß ich, einfach künftig Pflanzen im Schatten bevorzugen? Oder werden sich die Hummeln auf Dauer von uns verabschieden, wenn es noch heißer wird?
Also die Natur ist in der Tat sehr erfinderisch und auch alles ist dynamisch. Also wir werden natürlich Hummelarten haben, die sich besonders gut anpassen können. Und es werden bestimmt auch Hummelarten geben, die das nicht so gut machen können. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir eine Veränderung der Hummelpopulation, dass Arten, die zum Beispiel sehr häufig sind, zum Beispiel in 30, 40, 50 Jahren nicht mehr so häufig sind und dafür andere Arten, die mehr hitzeresistent sind, einziehen können und dann die Stellen übernehmen können.
Könnte es auch sein, dass Pflanzen davon profitieren, die sich nicht in die pralle Sonne stellen, sondern eher den Halbschatten mögen?
Das kann natürlich auch sein. Jedoch auf der Pflanzenseite gibt es auch Veränderungen. Wenn die Pflanzen der Hitze ausgesetzt haben, dann können die zum Teil auch ein anderes florales Bouquet abgeben, was dann nicht mehr so interessant ist für die Bestäuber.
Also, wie alles zusammenhängt, lernt man auch in dieser Studie, die Hitze raubt den Hummeln den Geruchssinn. So steht es in einem Papier der Biologin und Insektenökologin Dr. Sabine Noten von der Uni Würzburg. Frau Noten, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Und es gibt was Neues in der Krebsforschung, speziell aus der zellulären Immuntherapie. Die zelluläre Immuntherapie ist die derzeit schärfste Waffe gegen Krebs. Und die Dermatologin und Infektionsimmunologin Professor Christina Zielinski vom Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, auch bekannt als Hans-Knöll-Institut, die hat herausgefunden, wenn man ein wenig Salz hinzufügt, dann wird diese Waffe gegen Krebs noch ein wenig schärfer. Frau Zielinski, guten Morgen.
Guten Morgen.
Erklären Sie uns zunächst mal die T-Zell-Therapie. Das kennt wahrscheinlich nicht jeder. Wie funktioniert die?
Ja, also T-Zellen gelten, wie Sie ja eigentlich schon richtig impliziert haben, als sehr starke, effiziente Waffen gegen Krebs. T-Zellen haben einen Rezeptor auf ihrer Oberfläche, der ganz verschiedene Proteine erkennen kann, unter anderem auch Proteine, die auf Krebszellen exprimiert sind. Und wenn diese T-Zellen diese Proteine auf Krebszellen erkennen, können diese T-Zellen Krebszellen töten, wenn sie ausgestattet sind mit bestimmten Funktionen. Und deshalb nutzt man diese T-Zellen, um sie auch Patienten zu applizieren. Meistens versucht man, diese T-Zellen vorher zu verändern, teilweise genetisch, sodass dann diese Rezeptoren auch ganz gut angepasst sind an das Profil der Tumoren. Und es hat sich als sehr effizient erwiesen, zumindest mal effizienter als die bisher bekannten Therapien.
Und Sie haben nun herausgefunden, dass diese Zellen aggressiver und stärker gegen den Tumor vorgehen, wenn man ihnen etwas Salz zum Würzen hinstellt. Kann man das so sagen?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, sei es zum Würzen. Also Tumor-Mikromilieus sind sehr, sehr komplex und man weiß, dass natürlich auch Zellen sterben, auch Krebszellen sterben innerhalb des Tumors und dadurch verändern sich so osmotische Verhältnisse, also die Balance von diesen Molekülen, Salzmolekülen, die in den Zellen sind und außerhalb den Zellen. Und dann haben wir uns einfach mal überlegt, welchen Einfluss haben denn diese Ionen auf Immunzellen, weil ionische Einflüsse hat man bisher noch nie untersucht, immer ganz andere Faktoren. Und dann haben wir das einfach mal in der Petrischale ausprobiert, also wirklich die Zellen gewürzt, ganz normales Salz auf diese Zellen draufgeschmissen und dann geschaut, wie verändert sich die Funktion. Und die Effekte waren einfach sehr dramatisch in den ersten Pilotexperimenten, dass wir gedacht haben, oder müssen wir jetzt wirklich mal genauer weiterschauen und uns die Mechanismen anschauen, die da passieren.
Für Sie ist dieser Wirkmechanismus wahrscheinlich ganz einfach verständlich, aber uns müssen Sie das erklären. Was passiert denn da, wenn man da Salz draufstreut?
Die Zellen, die tatsächlich töten können, also Krebszellen töten können, aber auch viral infizierte Zellen töten können, produzieren einen Stoff. Dieser Stoff heißt Granzyme und Perforin, also sind eigentlich sogar zwei Stoffe. Und die sind in der Lage, Löcher in andere Zellen zu bohren und diese dann zum Tod zu führen. Das ist der Mechanismus, wie der Krebs dann auch stirbt. Und das Salz ist in der Lage, die Produktion dieses Stoffes zu erhöhen oder diese beiden Stoffe zu erhöhen, also diese Porenbildung, diese Killermoleküle zu erhöhen, indem Salz den Metabolismus der Zellen erhöht. Also die Zellen werden viel stoffwechselaktiver, die fangen an, mehr Glucose, aber auch Aminosäuren und Fett in die Zelle aufzunehmen und dadurch eben diese Killerbotenstoffe zu produzieren. Und auch dafür gibt es wieder einen Submechanismus. Denn warum passiert es überhaupt durch Salzeinfluss? Und es liegt daran, dass Salz die Gradienten von Ionen über die Zellmembran hinweg so verändert, dass der Einstrom von Kalzium in die Zelle erhöht wird. Und Kalzium ist so wirklich der entscheidende Botenfaktor, der die Aktivität von Zellen erhöht. Mhm. Also letztendlich läuft alles über einen erhöhten Einstrom von Kalzium, was durch Natrium bedingt wird.
Sehr gut erklärt. Aber wo ist der Haken? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie beim Chips-Essen. Ja, man stopft erst alles in in sich hinein, hat dann keinen Appetit mehr. Sind die gesalzenen T-Zellen vielleicht nur kurz aktiver und stärker und brechen dann erschöpft zusammen?
Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt und auch extrem wichtig bei der Krebstherapie, weil man da ja auch wirklich einen sehr, sehr langen Atem haben muss. Es geht nicht nur darum, einen Tumor einmal ein bisschen zu reduzieren oder den existierenden Tumor zum Verschwinden zu bringen. Es gibt ja auch metastatisch zirkulierende Zellen, die in Schach gehalten werden müssen. Das heißt, man muss immer sehr langfristig denken. Und deshalb war dieser Aspekt, sind die Zellen dann schnell erschöpft, wenn man sie erstmal sehr metabolisch anschmeißt praktisch. Diese Experimente haben wir auch gemacht und wir haben tatsächlich gesehen, dass Salz auch ein Stadium der sogenannten Erschöpfung umkehren kann. Also man nennt es tatsächlich in der Fachsprache auch wirklich Exhaustion, also Englisch Erschöpfung. Das ist sogar ein Fachterminus und Salz kann diesen Erschöpfungszustand sogar reversibel machen.
Also ob diese Methode tatsächlich Vorteile bringt oder nicht, das glaube ich muss erst noch erforscht werden. Bislang wissen Sie nur, dass Salz eine Wirkung hat, richtig?
Richtig, und das auch erstmal nur in vitro, also ohne dass man das am Menschen getestet hat und im Tiermodell. Und im Tiermodell auch nicht so, dass das Tier mehr Salz gegessen hat, sondern das war wirklich eine direkte Applikation von Salz auf die Zellen, die dann aber in die Maus appliziert wurden. Und dann hat man gesehen, dass der Tumor verschwunden ist. Im Menschen muss man das tatsächlich auch einfach testen und auch diesen Aspekt der Erschöpfung auch nochmal wirklich in vivo, sagt man, also Menschen testen, um da wirklich valide Aussagen machen zu können.
Interessante Studie also von der Dermatologin und Infektionsimmunologin Professor Christina Zielinski vom Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, die uns aus Lissabon zugeschaltet war. Deswegen diese bisschen muffige Telefonleitung. Nächstes Mal machen wir einfach ein bisschen Salz drauf. Frau Zielinski, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Heute Nacht war es soweit. Da ist das Raumschiff von Boeing, der Starliner, zurückgekommen. Die Raumkapsel ist sicher gelandet auf dem Airport Spaceport, so heißt es richtig, in New Mexico. Starliner ist also zurück, aber die beiden Astronauten, die mit Starliner unterwegs waren, sind immer noch oben an Bord der Mir. Die ganze Vorgeschichte erklärt uns David Beck.
Ursprünglich sollten die Astronauten Barry Wilmer und Sunita Williams nur etwa 8 bis 10 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS verbringen. Beim Anflug an die Station hatte der Starliner jedoch Triebwerksprobleme. Der Rückflug wurde zunächst verschoben. Als der genaue Grund für die Probleme nach ausführlichen Tests am Boden nicht gefunden werden konnte, entschied sich die NASA, den Starliner ohne die Astronauten zurückkehren zu lassen. Peinlich für das Unternehmen ist vor allem, dass Wilmer und Williams jetzt mit der Dragon-Kapsel von SpaceX zurückkehren müssen. Boeings größten Konkurrenten in der privaten Raumfahrt. Eigentlich sollte der Starliner schon lange im Regelbetrieb sein, doch das Programm ist geplagt von Rückschlägen und Verzögerungen. Die bisherigen Mehrkosten von etwa 1,5 Milliarden Dollar muss Boeing aus eigener Tasche bezahlen, da mit der NASA ein Fixpreis vereinbart wurde. David Beck, SWR Wissenschaftsredaktion.
Also Suni und Butch sind weiterhin an Bord der Raumstation Mir. Wie hält man sowas aus? Ja, 8 Tage wollten die nur bleiben, mittlerweile sind 100 Tage draus geworden und noch weitere Monate stehen ihnen bevor. Wie man das aushält, frage ich den deutschen Astronauten Reinhold Ewald, der Physiker und emeritierte Professor für Astronautik an der Uni Stuttgart, weiß aus eigener Erfahrung, wie sich das Leben im All anfühlt. Herr Ewald, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Sehen Sie es mir bitte nach, aber das Erste, was ich gedacht habe, als die beiden da oben festsaßen, war, um Gottes Willen, die haben nur für 8 Tage Unterwäsche dabei.
Das sind triviale Dinge, die das Leben an Bord natürlich einfacher machen. Wahrscheinlich werden sie für ein paar Tage mehr Unterwäsche dabei gehabt haben. Sie werden aber auch Vorräte zurückgreifen können, die da oben noch sind. Man muss sich immer vorstellen, die ISS ist groß. Und das ist ein echter Vorteil gegenüber der doch etwas beschränkten Kapazität, die frühere Raumstationen hatten.
Und die ISS, ist das so eine Art Karstadt im All, wo alles vorhanden ist, wenn man mal schiffbrüchig ist und das für Monate?
Ja, hoffentlich ohne die Pleiten. da wird natürlich regelmäßig mit Frachtraumschiffen für Nachschub gesorgt. Was fehlt, sind die beiden Raumanzüge, die jetzt natürlich für die die Raumanzüge für Suni und Butch, die jetzt mit der nächsten Frachtkapsel geliefert werden müssen oder eben auch mit der Dragon, wo 2 Sitze frei sind für die beiden.
Was weiß man darüber, wie es den beiden geht? Woher wissen Sie das?
Naja, also Astronautinnen sind dann schon relativ gut vernetzt. Das ist ja doch ein sehr exklusiver Beruf. Und wir haben eine Vereinigung der Astronauten, Astronautinnen weltweit, wo dann auch mal eine private Nachricht aus dem All kommt. Ich kenne die beiden aus eigener Erfahrung. Gerade Suni ist also wirklich für Langstrecke geeignet. Die hat einen Marathon da oben gelaufen. Die ist also den Boston Marathon in ihrem ersten Flug zur ISS auf dem Laufband mitgelaufen, hat dabei zweimal die Erde umrundet. Tolle Sache.
Und sie wird nächstes Jahr 60, ne? Richtig?
Ja, und also die ist da schon drauf eingerichtet, auf lange Strecke zu gehen. Und beide sind eigentlich vom Typ Explorer. Das heißt, man hat ihnen einen Testflug angeboten. Sie haben gesagt, okay, wir tun unser Möglichstes, diese Kapsel auszutesten. Wenn dann was schief geht, müssen wir eben mit den Konsequenzen auch leben. Ich glaube, da ist die Stimmung oben an Bord nicht so schlecht, wie das sich vermuten lässt, wenn Urlaub gar nicht zu Ende gehen will und man auf den Rückflug warten muss.
Naja, aber die meisten Urlauber müssen nicht monatelang auf den Rückflug warten. 100 Tage ist schon eine lange Zeit, das haben die jetzt hinter sich. Erst in einigen Monaten soll es zurückgeben. Was macht man im All die ganze Zeit? Ich meine, die beiden hatten vermutlich nicht mal was zu lesen dabei, oder?
Doch, die haben reichlich Internetanschluss. Sie können das Telefon abheben und mit der Familie, den Freunden telefonieren. Also das hat sich schon erheblich gebessert gegenüber meiner Zeit, zum Beispiel damals in dieser russischen Raumstation. Aber sie blenden sich jetzt einfach in die laufenden Dinge ein. Sie sind ja erfahren genug. Jeder, also Butch und Suni haben jeweils zwei Halbjahresinkrements, so nennt man das, auf der Raumstation schon verbracht. Die sind also voll trainiert. Im Gegensatz übrigens zu Touristen. Wenn die da oben hängen bleiben, dann wird es natürlich sehr mühsam, diese Langeweile und die Zeit bis zum Abflug dann zu überbrücken.
Was ist mit dem Essen? Ich vermute mal, die Kantine an Bord der ISS ist jetzt auch nicht gerade ein Sterne-Restaurant, oder?
Es gibt sogenanntes Präferenzessen. Da kriegt man vorher ein Taste Panel, also ein Probetisch aufgetischt und sagt, von dem hätte ich gern ein bisschen mehr und bei dem braucht er nicht so viele Pakete hochzuschicken. Das haben die beiden natürlich für die Zeit jetzt nicht vorgesehen gehabt. Aber grundsätzlich Grundnahrungsmittel und Kalorien sind da an Bord vorhanden. Allein schon aus dem Grund, wenn man ein Transportraumschiff nicht es zur ISS schafft, dass man da also in Ruhe auch mit der Stammbesatzung auf das nächste warten kann.
Warum dauert es so lange, bis die beiden jetzt auch zurück können zur Erde? Also erstmal ist ja gut, dass überhaupt die Raumkapsel des Starliner wieder sicher gelandet ist. Aber warum dauert es jetzt noch weitere Monate, bis Elon Musk ein Raumschiff schickt, um die beiden nach Hause zu holen?
Naja, also dumm gelaufen natürlich jetzt mit der glatten Landung. Einerseits sehr erfreulich, das qualifiziert dieses System zumindest in den nicht kritischen Teilen dann für die weiteren Flüge. Andererseits muss man an diesen Triebwerken arbeiten. Die bleiben da oben, um eben keine Ressourcen zu verschwenden. Ein solches frisches Dragon-Raumschiff ist für ein halbes Jahr angekoppelt an die ISS gedacht. Und da wäre es jetzt also Verschwendung von Ressourcen, wenn man die beiden nur zurücktransportieren will, damit sie schneller wieder zur Erde kommen. Also da geht man jetzt wirklich in den normalen Flugplan über, wobei aber zwei, die ursprünglich jetzt mit diesem Dragon starten sollten, das ist irgendwann 24. September oder so der Fall, nicht einsteigen, sondern die Sitze frei machen für die beiden, die da oben hängen geblieben sind.
Mhm. Gut, und haben Sie ein Datum im Kopf? Wissen Sie ungefähr, wann es tatsächlich dann zurückgeht für Suni und Butch?
Februar ist im Gespräch von der normalen Flugreihenfolge. Sie werden also die Arbeiten übernehmen, die die beiden Fehlenden hätten machen sollen. Da sind sie routiniert und erfahren genug. Schwierig wird das bei EVA, also Extra Vehicular Activity, das heißt ein Ausstieg ins All. Der wird nun sehr speziell trainiert. Und da sind die beiden natürlich nicht in dem Training gewesen, was für diese komplizierteren Arbeiten nötig gewesen wäre.
Im Juni gestartet, erst im Februar geht es wieder zurück für die beiden US-Astronauten Sunita Williams und Barry Wilmore, die derzeit an Bord der internationalen Raumstation ISS gestrandet sind. Ihr eigenes Raumschiff ist wieder zurück auf der Erde. Und wir haben darüber gesprochen mit dem emeritierten Professor für Astronautik an der Uni Stuttgart, dem Astronauten Reinhold Ewald. Herr Ewald, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis von Radio 1.
Gerne, und ich wünsche den beiden natürlich kosmonautenmäßig eine weiche Landung.
Das tun wir auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Nasse Hunde stinken. Wer mit dem Hund nach einem Spaziergang durch den Regen oder nach dem Baden wieder nach Hause kommt, dem steigt schnell ein müffelnder Gestank in die Nase. Ursachen hierfür sind Dreck, abgestorbene Hautzellen, Hormone und vor allem körpereigene Duftstoffe. Diese werden von Mikroorganismen im Fell der Hunde produziert. Solange das Fell trocken ist, nehmen Menschennasen den Geruch kaum wahr. Wird das Fell nass, lässt die Körperwärme das Wasser aus dem Fell verdunsten. Dabei werden die Geruchsmoleküle freigesetzt, die für den typischen nassen Hundgeruch sorgen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.